nicht am Telefon verbunden, sondern per Zoom, was ja das Telefon der Pandemie ist, bin ich mit einer meiner Lieblingsautorinnen, muss ich sagen, Ildikó von Körti. Hallo Ildikó.
Hallo, grüß dich, freue mich hier zu sein.
Wie geht's dir? Wie war für dich das erste pandemische Weihnachten, das erste Neujahr? Und wir wissen ja alle, dass du eine rheinische Frohnatur bist, die wahrscheinlich das beides immer mit ganz vielen Leuten feiert. Ging ja diesmal nicht so wirklich.
Also Weihnachten haben wir dieses Jahr auch wie immer traditionell mit der Familie gefeiert, die nicht besonders groß ist, nämlich mit Oma, also der uns noch verbliebenen Oma, der Mutter meines Vaters. Das war also gar nicht so ein großer Unterschied. Aber das Drumherum war natürlich viel weniger ereignisreich und leutereich, als es sonst ist. Ich mache sonst vorher ein großes Weihnachtsfest mit vielen Leuten, die alle maskiert kommen, weihnachtlich verkleidet. Und ich mache ein Putenessen nur für Puten mit meinen engsten Freundinnen. Das musste in diesem Jahr natürlich alles leider aufs nächste Jahr verschoben werden. Da hat mir das Herz auch ein bisschen geblutet, das muss ich schon sagen.
Du hast gerade gesagt, die Mutter deines Vaters war dabei.
Ja.
Du hast noch eine Großmutter.
Die Mutter, nein, die Mutter meines Mannes.
Ach, alles klar, ich war gerade ganz
Die Mama
beeindruckt.
von Papa, sozusagen. Also meine
Okay.
Schwiegermutter.
Deine Schwiegermutter, okay. Und wie war es für die Kinder, die ja auch mittlerweile schon größer, beide Teenager jetzt, oder?
Genau, der eine ist 10, der andere ist
Ach so.
14 und für die ist natürlich Weihnachten, wie auch für mich, immer noch eine ganz große Sache, die sich schon wochenlang vorher darauf freuen. Auch wenn wir diesmal gesagt hatten, wir treten ein bisschen kürzer und sparen ein bisschen Geld ein, was wir dann spenden. Das haben wir auch gemacht.
Wow.
Aber trotzdem gab es natürlich was auszupacken und Weihnachten wird ja durch Kinder erst so richtig funkelnd und aufregend, auch für alle Beteiligten.
Wie war's für Hilde? Hilde ist der Hund.
Hilde kriegt jedes Jahr immer wieder dasselbe Geschenk. Das holen wir einfach aus dem Schrank und danach legen wir es wieder rein. Das ist so ein Stofftier, das sie dann auf der Stelle wieder vergisst.
Klasse, also noch nicht mal eine besondere Blutwurst.
Nee, von Blutwurst kriegt sie Durchfall.
Okay, gut. Wir hatten vor ungefähr einem Jahr gesprochen, und zwar, ich habe nachgesehen, 16. Dezember war das. Und
Tatsächlich,
jetzt
ja,
ist es,
schön.
da hattest du ein Buch rausgegeben, es wird Zeit, einen Roman. Und jetzt hast du ein neues Buch rausgegeben. Und das heißt, es wird Zeit, das Tagebuch zum Jammern, Lachen und Lernen. Und das stimmt nicht ganz, aber das sage ich immer als Kurzform. Es heißt, das Tagebuch zum Klagen, Lachen, klüger werden. Worum geht es dabei?
Es geht darum, dass ich von dem Roman, den du eben angesprochen hast, den ich vor einem guten Jahr rausgebracht habe, Es wird Zeit, das Gefühl hatte, dass der wirklich einen Nerv getroffen hat bei vielen Frauen. Da ging es ja um das allmähliche Älterwerden, Bilanz ziehen mit 50, was kommt, was geht, was möchte ich noch in mein Leben einladen und wovon möchte ich mich verabschieden. Es geht auch um Krankheit, es geht um den Tod der Eltern. Das war ein solcher Erfolg, dass ich dachte, ja, das ist irgendwie gerade, trifft das auf ein offenes Ohr und ein offenes Herz von vielen Frauen. Und davon wollte ich mich noch nicht verabschieden. Und dann dachte ich, wie kann ich dieses für mich so entstandene Gemeinschaftsgefühl mit der Zielgruppe, also dieses Gefühl, wir sitzen irgendwie alle in einem Boot und es sind ganz ähnliche Sorgen, die uns plagen. Wie kann ich dieses Gemeinschaftsgefühl transportieren? Und so kam ich auf dieses Tagebuch, was ja mehr ist als ein Buch mit leeren Seiten, sondern da sind auch sehr persönliche Geschichten von mir drin, wo ich hoffe, eben meine Leserinnen zum Schreiben zu animieren. Da hängt dann aber auch noch, hängen noch so Hinweise dran auf meine Homepage, wo man selber mitschreiben kann. Ich habe eine Podcast-Staffel aufgenommen mit ganz tollen Frauen, die auch ganz freigebig erzählen von ihrem Werdegang. Und das ist der Hintergrund dieses Tagebuchs eigentlich der Wunsch, sich gemeinsam durchs Leben zu schlagen?
Ich habe das Buch hier liegen und wir werden auch am Ende der Sendung eins verlosen, denn das Tolle war, dass
Ach,
deine sehr
schön.
nette Agentin, ja, die sagte, es wäre uns ein falsches Paket zugeschickt worden, wo noch ein zweites Exemplar drin war. So
Ach, wie schön.
können wir gleich jemand glücklich machen.
Klasse.
Also, ich muss sagen, ich war wirklich sehr berührt von deiner Offenheit und ja, Freizügigkeit, mit der du eigene, ich gehe mal davon aus, dass es authentische, eigene alte Tagebuch Aufzeichnungen preisgegeben hast. Und ich las das so und das war sehr nett. Und auf einmal, und das fand ich so schrecklich, also ich habe es gelesen und ich habe dabei geweint. Dann hast du, und mir kommen schon wieder die Tränen, du hast reingeschrieben, was du geschrieben hast, als deine Mutter im Sterben lag. War das für dich eine Überwindung, sowas wirklich Intimes zu schreiben?
Nein, das war für mich keine Überwindung, weil ich weiß, welche Stelle du meinst. Ja. Das habe ich vor 25 Jahren geschrieben. Da starb meine Mutter. Und mein Gefühl ist auch bei diesem kleinen Abschnitt, wo es ja darum geht, wie schrecklich ich das Wissen finde, bald ohne Mutter zu sein. Und das ist ja so ein, wie soll ich sagen, gemeingültiges Gefühl, wie du sagst, für alle, die das eventuell schon hinter sich haben, den Tod der Mutter, für all die, die ihn vor sich haben, und das sind alle, dass das zwar sehr persönlich ist, aber ich das nicht als sozusagen Überschreiten meiner Intimitätsgrenze empfinde, weil ich glaube, dass auch dieses Gefühl so ganz vielen aus der Seele spricht und ich gar nicht das Gefühl habe, dass ich da etwas preisgebe, was ich lieber verstecken sollte. Im Gegenteil, das tut ja sowohl, wenn man liest und erfährt, dass es anderen ganz, ganz ähnlich geht.
Also ich finde ja sowieso, du bist eine unterschätzte Autorin, weil ja oft welche sagen, ach, Frauenliteratur, das ist ja per se schon mal nicht anspruchsvoll. Dann sieht man deine Sprache dazu, die ist eben so prägnant mit so ein paar Sätzen. Also ich habe das Gefühl, es spricht mir dann so, oder uns allen wahrscheinlich, das sind die alle schreiben. Also genauso dieses, wo du irgendwas hattest, ja, ich bin in den und den verknallt und kommt er vielleicht heute vorbei, ich könnte ja mal aufräumen oder sowas. Das haben wir ja alle wahrscheinlich alle mal in unsere Tagebücher geschrieben.
Das denke ich auch, wenn man da in seinen eigenen Büchern zurückblättert oder nur in seinen Erinnerungen zurückblättert, dann stößt man ja auf ganz Ähnliches. Und das ist ja eigentlich das, was ich immer bezwecke, eben dieses Gefühl von, ah ja, schau mal, so ist es der auch ergangen. Wie schön, dass man nicht alleine ist.
Du hast das ja aus deinem Tagebuch rausgeholt, das heißt, du hast deine Tagebücher aufgehoben.
Ja, die stehen hier im Regal und sind mir auch total kostbar. Also da kann ich so leicht eintauchen in die Frau, in das Mädchen, das ich mal war zu der Zeit, als ich das geschrieben habe. Das sind wirklich wie Türen in die Vergangenheit, diese Bücher.
Also ich kann es jetzt immer sagen, ich habe alle meine Tagebücher verbrannt, weil ich gedacht habe, es ist so persönlich, ich möchte nicht, dass das in falsche Hände gerät. Und wir reden jetzt ja nicht davon, wenn irgendjemand deinen Nachlass, weil du zufällig Pech hast, in einem Autounfall zu sterben und jemand kommt in deine Wohnung und findet dann irgendwas, was weiß ich, Sexspielzeug oder sonst was, sondern so intime Gedanken wie ein Tagebuch, wo vielleicht auch die Leute, über die du schreibst, noch leben, wenn du Geschwister hast oder sonst wer, wo ich gedacht habe, ich möchte einfach nicht, dass das, nachdem ich tot bin, vielleicht irgendjemand verletzen könnte oder ja, es geht auch niemand was an. Und manches fand ich auch so peinlich beim selber Lesen, dass ich gedacht habe, ich möchte das auch so.
Ja, also ich verstehe den Gedanken, wenn man aber erfolgreich Tagebuch schreiben will, also diese Praktik anwenden will, dann sollte man diesen Gedanken verbannen. Weil wenn man ständig die Furcht mitschreiben lässt, oh, nicht, dass das jemand liest, den es nichts angeht, dann schreibt man ja mit angezogener Handbremse. Ich verstehe die Furcht und wenn man die überhaupt nicht beiseite lassen kann, dann muss man es vielleicht auch lassen. Besser ist wirklich ja, ins Schicksal zu vertrauen und zu sagen, es wird schon gut gehen und wird vielleicht auch in treuen Händen landen. Und letztlich ist es ja auch so, dass das bin und war alles ich und da ist auch ganz schön viel Peinliches und Pathetisches dabei. Aber im Grunde zeigt das eben Seiten von mir, die ich auch habe. Und ich habe seit meines Lebens eigentlich nicht so viel Energie da reingesteckt, etwas von mir zu verbergen. Und das finde ich ganz gut, weil es oft so ein Energieverlust ist, so tun als ob. Das darf man natürlich am allerwenigsten im Tagebuch machen, wenn man möchte, dass man wirklich darin zu sich selbst findet und sich auch Türen öffnen zu Persönlichkeitsräumen, die man noch gar nicht erschlossen hatte.
Beim Schreiben, da war ich auch ohne Schranken. Also ich habe aber ganz lange nicht mehr geschrieben. Das heißt, das sind wirklich Ältere aus den schlimmen Jahren von ja, Teenager oder wann man anfängt oder vielleicht sogar noch davor. Ich weiß nicht, mit 12, wann fängt man das erste Tagebuch an? Aber dann eben so bis Mitte 20 vielleicht. Und dann habe ich eigentlich nicht mehr richtig Tagebuch geschrieben. Das hier wird jetzt mein erstes wieder seitdem. Für dich wäre es okay, angenommen, das würde dein Mann oder deine Söhne finden, dein Tagebuch, oder liegt das sowieso rum und alle können reingucken?
Ja, also das steht hier rum. Da könnte jeder reingucken. Mein Mann würde es nie tun. Meine Söhne interessiert es naturgemäß nicht.
Klar.
Ich habe allerdings auch so mit Mitte, Ende 20 aufgehört, Tagebuch zu schreiben.
Interessant.
Dachte ich. Was mir dann aber auffiel, weil ich diese Frage jetzt häufiger beantwortet habe, ich habe immer gesagt, ja, als ich anfing, professionell zu schreiben und Romane zu veröffentlichen, habe ich aufgehört, Tagebuch zu schreiben. Das stimmt aber so eigentlich gar nicht, weil wenn ich die Romane anschaue, die ja auch hier in meinem Regal stehe, ist da auch so viel drin,
ja,
von der Frau, die ich war zu dem Zeitpunkt, als ich es geschrieben habe. Das ist jetzt nicht ganz genau das und das ist dann und dann passiert, aber so viel von meinen Gedanken, von der Art, wie ich mich zu der Zeit fühlte, das lese ich ja alles mit, wenn ich einen meiner Romane lese. Und bei den Sachbüchern erst recht, das sind wirkliche Tagebücher.
Ja, logisch.
Dass das eigentlich letztlich nie verloren gegangen ist, das Tagebuchschreiben in meinem Leben.
Man schreibt ja auch Beobachtungen. Also ich weiß noch, wir hatten dann irgendwann mal ein Buch gelesen, das hieß Meister Detektiv Harriet oder Meister Spion Harriet, ich weiß es nicht mehr. Und die lief überall rum und schrieb immer ihre Notizbücher voll. Also haben wir das dann auch gemacht. Naja, und so viel erlebst du gar nicht, was du da immer reinschreiben kannst, aber ja, haben immer ganz viel aufgeschrieben. Ja, letztlich deine Bücher, da schreibst du ja auch rein, was du beobachtest. Vielleicht irgendeine Figur, die vorkommt, gibt es in echt oder das war der Gemüsehändler oder die Schaffnerin.
Das ist natürlich sehr verfremdet. Also in den Romanen kommt ganz viel Fantasie dazu. Nicht alles ist wirklich so gewesen, aber trotzdem, ich lese das ja mit anderen Augen. Ich lese darin auch mein Leben zwischen den Zeilen.
Es gibt ja auch Tagebücher, wo ziemlich klar ist, die sind dann schon für die Nachwelt geschrieben, damit man sich selbst nochmal eine schöne Biografie gibt. Aber Das sind ja eigentlich komische Tagebücher, wenn man direkt schon davon ausgeht, das könnte jemand dann lesen.
Ja, nein, das weiß ich nicht. Es gibt sicherlich Menschen, die so, wie soll ich sagen, zeigefreudig sind und nah an sich und auch letztlich schonungslos dann, wie du sagst, den Menschen, die man darin womöglich verletzt, wo das dann doch ziemlich wahrhaftige Dokumente sind. Und letztlich, was heißt denn schon stimmt oder stimmt nicht, ist wahr, ist falsch? Das ist ja eh alles subjektiv. Also das, was ich jetzt in meinen Tagebüchern lese, war das wirklich so durch die Augen einer 10-Jährigen betrachtet? Das ist ja nicht der Maßstab, den man an Tagebücher anlegen sollte, ob sie wahr waren, sondern letztlich bloß, dass sie einem Erinnerungen öffnen. Und ob die jetzt auch wieder falsch oder richtig sind, darauf kommt es ja gar nicht an.
Also es gibt ja berühmte Tagebuchschreiber und Schreiberinnen, und sei es jetzt Anne Frank oder Thomas Mann, die einfach ganz viele Leute später dann gelesen haben. Und dann gibt es Leute, die haben Sachen geschrieben, zwar nicht Tagebuch, aber wie du sagst, ganz viel von ihnen drin, von ihrer Innenwelt. Da fällt mir immer Kafka ein, der ja gesagt hat, es soll alles verbrannt werden. Es soll niemand hinterher lesen. Und dann hat sein Kumpel aber gesagt, nein, das ist zu schade, um es wegzutun. Das soll aber die Menschheit lesen. Wir sind natürlich alle sehr glücklich. Aber gleichzeitig habe ich dann auch gedacht, der wollte das aber doch eigentlich gar nicht.
Ne? Auch ja, dieser, klar, über den Willen so hinwegzusetzen, ist natürlich letztlich schon fragwürdig. Ne?
Ja. Okay, jetzt gibt es ja einige Bücher, also Tagebücher kriegt man ja ganz viele. Gibt es ja dieses 6-Minuten-Tagebuch, das hatte ich vor einem Jahr mal ausprobiert, wo man jeden Tag, ist ja wie so ein kleiner Fragebogen, was war super, was hast du vor, jeden Tag das ausfüllt. Ich habe es ein Buch lang durchgehalten und dann gedacht, aha, ja, es war am Anfang ganz interessant, aber irgendwann dachte ich, mein Gott, ist mein Leben so langweilig, dass mir wieder nicht das Bahnbrechende einfällt, was man jeden Tag schreiben sollte. Und dann gibt es eben schön gemachte, wo nichts drin steht. Und deins ist sehr besonders. Erstmal fühlt es sich schön an. Ich habe es hier in der Hand. Wie heißt diese Art von Einband?
Ja, das ist sozusagen ein Leinen-Softcover. Also es ist ein bisschen biegsam, gleichzeitig anschmiegsam. Also ich habe es auch gerne in den Händen.
Und die Schrift ist so abgesenkt. Das ist auch toll. Man kann so drüber fühlen, ganz schick. Dann hat es zwei Lesebändchen. Es ist überhaupt sehr bunt. Und vielleicht, das haben wir noch nie gemacht, reden wir auch mal über den Menschen. Das ist, glaube ich, ein Mann, der deine Illustrationen macht. Denn deine Bücher sind ja immer illustriert.
Ja, das ist richtig. Ja,
von Wer ist Anfang das an. Und wie kam es dazu?
Peter Pichler hat auch den letzten Roman illustriert, Es wird Zeit. Und das passte einfach so gut. Der kann das zeichnen, was ich fühle. So bot sich das einfach an. Und ich bin so froh, dass er das Angebot angenommen hat, auch dieses Tagebuch zu illustrieren. Weil ich finde, es ist eine ganz schöne Mischung aus bisschen kindlich, verspielt, weiblich, aber auch erwachsen genug, als dass man sich jetzt nicht in der U-Bahn damit schämen muss. Also ich finde, da hat er ganz genau den richtigen Zeichenton getroffen.
Alle Bücher, die ich von dir kenne, haben ja Illustrationen drin. War das von Anfang an oder hast du dann irgendwann gesagt, so jetzt bin ich erfolgreich, jetzt bitte mach das mal mit Illustrationen? Also dein Verlag Rowohlt sind ja die meisten erschienen.
Von Anfang an waren sie bebildert. Also es gab schon in Mondscheintarif Fotos. im Buch.
Ah, okay.
War dann noch schwarz-weiß und auf dem Cover waren ja auch meine eigenen Füße bei Mondscheintarif.
Jetzt kommt's raus,
so
okay.
So hatten die Bücher immer, also es ging eben los mit Fotos, irgendwann schwenkte ich dann rüber zur Illustration, aber sie hatten immer dieses Visuelle noch dazu. Also die Optik war mir immer wichtig und das war tatsächlich von Anfang an so.
Gut, wir müssen mal sagen, also das ist ein Tagebuch, das nicht an einem bestimmten Tag anfängt. Das steht oben über Datum, man kann es selber reinschreiben. Ja. Ich habe es jetzt angefangen und weil ich das natürlich ausprobieren wollte, seit ich es habe und mein erster Tag war der 5. Dezember. Das heißt, jetzt habe ich es schon, einen Monat, genau. Jetzt habe ich es fast einen Monat schon benutzt. Es sind richtige Linien, also keine blanken Seiten. Sehr schön für Leute wie mich mit der schlimmen Schrift. Man hat so ein bisschen
als. Ja, das habe ich auch, weil sonst fange ich oben rechts an und lande mit der ersten Zeile schon links, rechts unten in der Ecke wieder.
Genau.
Ich kann auch keine Linie halten, wenn sie da ist.
Und dann sind so Zeichen. Ja, und dann gibt es zwei Sachen, über die unbedingt reden müssen. Die Sonntagsseite und dann gibt es diese Icons. Genau, die Sonntagsseite ist was?
Die Sonntagsseite sind Seiten, die verteilt sind über das Tagebuch, die zu bestimmten Themen eigentlich sozusagen so einen kleinen Anschubser bieten sollen, um darüber zu schreiben. Und die Sonntagsseite hat dann, ich weiß nicht, vielleicht magst du eine mal vorlesen.
Aber gerne. Also ich nenne das immer das Aufsatzthema, ehrlich gesagt.
Ja, auch so. Gut.
Na, die Sonntagsseite. Einladung zum Gedankenausflug und gemeinsamen Schreiben über unsere Eltern, die, ob wir wollen oder nicht, die wichtigsten Menschen in unserem Leben sind.
Und, genau. Und das ist dann eine Einladung zum Schreiben und es ist auch eine Einladung auf meine Homepage, eswirdzeit.de, wo ich diese Frage schon beantwortet habe, erstens, und wo man aber zweitens dann eben auch selber einen Text einreichen kann oder eben mir schicken und dann landet er auf der Seite. Und das macht so einen Spaß zu sehen, wie die Frauen größtenteils daran teilnehmen und wunderbare Texte schicken, die alle auf meiner Homepage auch zu sehen sind. Also man kann die dann alle lesen. Das ist genau diese Art von Gemeinschaftsprojekt, die ich mir wünsche. Und im besten Fall, ich glaube, es würde jetzt schon reichen, entsteht daraus ein neues gefülltes Tagebuch, nämlich mit den Beiträgen von meinen Leserinnen, die sie mir zur Verfügung stellen.
Musst du dich da irgendwie rechtlich absichern, wenn du Geschichten von anderen Leuten auf deine Seite stellst?
Wenn man da einreicht, dann klickt man irgendwas an, womit man quasi den Text dann auch mir zur Verfügung stellt. Also das, dafür ist Sorge getragen und
toll.
So. Man kann eben auf dieser Seite stöbern und findet einfach auch andere Stimmen, nicht nur meine. Und das war eben genau auch mein Wunsch.
Du bist ja eigentlich Autorin und Journalistin, aber jetzt hier bist du ja so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so eine Art Tagebuchguru. Du regst uns Leute, die schon ganz lange nicht mehr Tagebuch geschrieben haben, an, Tagebuch zu schreiben. Und eben auch, komm, wir teilen das zusammen, kommt auf meine Seite. Ja, wie du sagst, dieses Wir-Gefühl. Siehst du dich als so eine Initiatorin, als so eine Art Coach für alle, als Guru oder einfach nur als gute Freundin, die sagt, komm, wir schreiben Tagebuch?
Also ich sehe mich nicht als Guru, nicht als Vorreiterin, nicht als Lehrerin, nicht als Meisterin. Also ich unterrichte nicht kreatives Schreiben, sondern ich im besten Fall ist es wirklich eine Einladung, mit einzusteigen in dieses gemeinsame Projekt. Und ich empfinde mich da überhaupt nicht in der Lage, jemandem was beizubringen. In der Position sehe ich mich nicht. Ich bin eine Mitstreiterin, aber keine Vorkämpferin.
Und du sagst, es haben jetzt schon ganz viele Sachen eingereicht. Also ich hatte das gesagt mit den Icons. Also ich sage das mal, hier ist die Sonntagsseite mit dem Aufsatzthema. Sie ist auch farblich anders. Und dann ist daneben eben so ein Symbol, ich würde mal sagen, von einem Globus. Sehe ich
genau, das ist der Hinweis auf meine Seite.
Genau, und daneben steht es auch, eswirdzeit.de, die kann man dann besuchen.
Das ist halt häufiger in dem Buch verteilt. Die führen manchmal eben auch Richtung Podcast, wo man dann Episoden aus meinem Podcast Frauenstimmen hören kann. Sie führen hin zu Videos. Ich habe auch zwei Videos aufgenommen, wo man einmal sieht, wie ich koche mit einer Sterneköchin, einmal wie ich mich schminken lasse mit einer Beauty-Expertin. Also da gibt es so ganz verschiedene. Dann gibt es eine Playlist mit vielen Liedern, die man abrufen kann. Also so auf verschiedenen Ebenen versuche ich, meine Leserinnen und Schreiberinnen zu erreichen.
Ildiko von Kürten. Es wird Zeit. Das Tagebuch zum Klagen, Lachen und Klügerwerden. Rowohlt Taschenbuch 2020. 240 Seiten. Illustriert von Peter Pichler.
Du hast ja auch letztes Mal gesagt, als wir über dein Buch sprachen, dass du dich mehr an Frauen als an Männer richtest, weil du als Frau schreibst und über Frauen schreibst. Du sagst jetzt selber, es haben mehr Frauen Texte eingereicht. Ist Tagebuchschreiben eine Frauensache?
Tagebuchschreiben ist nicht speziell eine Frauensache, aber ja, ich wende mich auch in dem Buch ja wirklich explizit an Frauen. Das heißt nicht, dass ich mich nicht über männliche Mitschreiber freue, aber die sind mitgemeint. Sonst sind ja Frauen immer nur mitgemeint. Diesmal sind die Männer. Und es ist tatsächlich so, dass ich aus zwei Gründen mich an Frauen richte. Das eine ist, das sind meine Geschlechtsgenossinnen und unsere Probleme, auch das, was uns glücklich macht, das, was uns beschäftigt, ähnelt sich, weil wir Frauen sind. Und noch zwei weitere Punkte. Ich empfinde Frauen als freigebiger, emotional gesehen sozusagen. Sie machen einen weniger Hehl aus ihren Schwächen, tun weniger so als ob. Und das ist sozusagen eine Grundvoraussetzung von diesem Wir-Gefühl, von dem du eben sprachst, dass man da reingeht und sich zeigt, auch mit seinen Schwächen zeigt. Und das Dritte ist, dass ich finde, dass Frauen mehr als Männer Unterstützung brauchen, weil sie an zu vielen Stellen sich immer noch nicht so zeigen dürfen können, wie sie sind, dass ihre Potenziale noch nicht hoch genug gewertschätzt werden, eingefordert werden. Insofern finde ich, sind das alles gute Gründe, dass ich hier sage, das ist im Grunde genommen ein Frauenprojekt. Männer, herzlich willkommen.
Mitgemeint mal andersrum. Jetzt fällt mir ein, was ich vorhin noch bei den Tagebüchern dachte. Es gibt dieses, das geht, glaube ich, schon so in Richtung therapeutisches Schreiben, diese Morgenseiten. Hast du davon mal gehört?
Ja, ich glaube, davon hat mir Doris Dörrie in dem Podcast erzählt, wo ich sie eingeladen hatte. Da steht man auf und schreibt los, ne?
Ja, genau. Und du schreibst, aber das kann dann auch sein, oh, hier sitze ich, oh, der Stuhl, der müsste mal frisch bezogen werden, bla bla bla. Du schreibst es. Es gibt welche, die machen das eine Stunde. Ja, oder eben drei Seiten oder irgendwas, die Morgenseiten. Mit dem Hintergrund, dass du alles, was dich vielleicht noch beschäftigt, ich träume sehr viel und ich vergesse es oft, aber ich nehme das Gefühl dann mit. Und dann würde man das vielleicht rausschreiben und dann geht man frisch in den Tag. Zu welcher Tageszeit schreibst du Tagebuch?
Ich schreibe ja in dem Sinne kein Tagebuch, sondern ich schreibe. Also ich schreibe ja immer ein Buch.
Das heißt, du schreibst jetzt gar nicht mehr das Tagebuch, wo drauf steht mein Tagebuch, sondern du schreibst jetzt gar nicht mehr. Okay.
Ja, letztlich ist jeder Roman, den ich beginne, oder jedes Buch, das ich beginne, damit beginnt ein neuer Lebensabschnitt und darin lese ich mich selbst. Und das schreibe ich ja relativ konsequent, wie jede andere Arbeitnehmerin auch, gehe ich dann morgens um 8 Uhr und bin um 1 zum Mittagessen kochen wieder zu Hause. Und dann nachmittags geht es weiter, aber dann nicht mit Roman, sondern mit E-Mails und Interviews und anderen Dingen, anderen Verpflichtungen und Kinder zum Fußball und Tennis und Hockey fahren und so.
Du hattest ja gesagt, dass du in der juristischen Bibliothek in Hamburg schreibst. Jetzt ist ja Corona-Zeit. War die geschlossen oder konntest du das weitermachen?
Die war leider geschlossen. Es war im letzten Jahr nicht so schlimm. Da habe ich das Tagebuch ja geschrieben und das sind kürzere Texte. Das traue ich mir auch zu, das zu Hause zu machen. Jetzt aber steht der nächste Roman an. Das heißt, da muss ich schon einen großen Bogen spannen. Und das gelingt mir nicht, wenn der Kühlschrank nah ist und der Ehemann im Haus und die Bügelwäsche und dann klingelt der Paketbote. Also da bin ich tatsächlich im Moment auf der Suche nach einer neuen Herberge, wo ich unterkommen kann zum Schreiben, weil ich muss mich abgrenzen von meinem Alltag, sonst bin ich leicht wieder zu involvieren in das Alltagsgeschäft.
Also du bist ja sehr erfolgreich. Du verdienst wahrscheinlich schweinemäßig viel Geld und könntest dir doch irgendwo ein kleines Zimmerchen oder einen Arbeitsplatz in einem Gemeinschaftsloft anmieten. Wäre das sowas für dich oder eher doch nicht?
Ja, das überlege ich jetzt. Ich habe diese Aufenthalte in der Uni-Bibliothek, wie du sagst, der Juristen, super, super genossen, weil das ist so eine Arbeitsatmosphäre. Die ganzen Leute sitzen da und arbeiten oder schlafen, gerne auch, weißt du, so mit dem Kopf auf dem Tisch. Der junge Mensch schläft ja in jeder Lebenslage. Also da wird nur gearbeitet, da wird nicht gegessen, da wird nicht gesprochen, da wird nicht telefoniert. Und diese Konzentrationsstimmung färbt einfach ab. Das habe ich sehr genossen. Und das ist natürlich was anderes, wenn man irgendwo in einem kleinen Kämmerchen sitzt. Das fehlt mir. Also ich mag gerne dieses Gefühl von Gemeinschaft, aber man, da steckt man so in den Kopf rein, aber man ist nicht allein, aber arbeitet für sich. Und diese Atmosphäre geht mir im Moment ein bisschen ab.
Und du sagst, du schreibst einen neuen Roman. Ist das noch top secret oder darf man schon erfahren? Geht es um eine Radiomoderatorin vielleicht diesmal?
Woher weißt du das? Nein, es ist nicht, ich kann nicht sagen, dass es geheim ist, aber es ist noch nicht so ausgereift genug, als dass ich dazu jetzt viel sagen könnte.
Können wir sagen, es wird auch wieder zum Jahresende erscheinen?
Nein, es erscheint im Frühjahr 2022. Also okay. Ich habe ein Jahr Zeit zum Schreiben und dann erscheint.
Okay, wir haben ja unsere Sendung heute genannt, Neues Jahr, neues Glück, wird es Zeit? Deine Gedanken zum Jahreswechsel, wenn du zurückblickst und nach vorne, vielleicht das noch zum Schluss.
Corona hat mich eines gelehrt und ich glaube auch viele andere, dass ich eine, abgesehen von diesen lauten Protestlern, die aber nicht so viele sind, ich durch diese Rücksichtnahme in Form von Abstand aus meinem Gefühl heraus auch eine ganz besondere Art von Nähe entstanden ist. Nämlich zu wissen, dass zum Beispiel Gesundheit kein individuelles Gut mehr ist, sondern dass wir alle füreinander einstehen und wir uns beschützen, indem wir auf Abstand gehen, indem wir Masken tragen. Und das hat für mich was ganz Anrührendes, muss ich sagen. So sehr ich natürlich hoffe, dass wir uns bald wieder in die Arme fallen können und feiern können und uns nahe kommen, war diese Erfahrung von Nähe durch Abstand auch was ganz Besonderes.
Du hast in 16 Tagen Geburtstag und auch wieder ist das ja wahrscheinlich noch nicht feiern erlaubt, oder? Also
Nein.
Mit großer Party.
Erlaubt, ist aber gerade auch gar nicht so in meinem Gemüt. Also ich werde 53, das ist jetzt auch nicht so ein Alter, was mich irgendwie zum großen Feiern, nicht weil ich älter werde, sondern es ist keine schöne Zahl. 54 mag ich wieder, 55 werde ich groß feiern. 53, diese ungeraden Zahlen, das sagt mir nicht so zu. Und ich werde im Kleinstkreis feiern, das heißt mal wieder mit der Familie, denen gehe ich dann auf den Keks. Geburtstage sind ja jetzt auch nicht mehr unbedingt etwas, wo man jetzt nächtelang vorher nicht mehr gut schläft vor lauter Aufregung. Also dieser hier wird so ein bisschen unter ferner liefen und ich spare mir alle meine Feierkraft für die nächsten Jahre auf.
Ildiko, ich bin wieder ganz hin und weg. Es war ein so schönes Gespräch. Ich habe gerade mal schnell auf meine Liste gespickst. Ich habe auch alle meine Fragen, sind alle vorgekommen. Das war ganz, ganz toll. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche dir alles Gute und ich bleibe beim Tagebuch schreiben und ich werde auch mal was hochladen. Eine meiner Sonntagsseiten, wenn ich mich traue.
Das würde mich sehr freuen. Und da gehst du als leuchtendes Beispiel voran. Ich freue mich, dass das Buch dich so anspricht und dass du eine Schreiberin geworden bist.
Ja. Super, vielen Dank.
Radio Magic City.